Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Ich bin der Stefan und der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast rund um Sci-Fi, Games, Serienfilme und ab und an auch mal Star Wars. Wer hier öfter reinhört, weiß ja vielleicht, dass eines meiner Lieblingshobbys Brettspielen und alles, was dazugehört, zum Beispiel Miniaturen malen und so weiter auch ist. Und innerhalb von Brettspielen, da gibt es jetzt wiederum eine Nische, mit der ich auch sehr viel Spaß habe, nämlich das sind die sogenannten Boss-Battler. Und ich wollte schon seit es den Podcast gibt, eigentlich mal irgendwann drüber sprechen und habe jetzt endlich auch mal den richtigen Gast dafür gefunden, nämlich den Marcel vom YouTube-Kanal Brettspielmeter. Hi.
Jo, hallo. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, servus. Ja, das freut mich, weil vielleicht nochmal für die, die deinen Kanal sträflicherweise nicht kennen, ist auf jeden Fall ein guter Kanal, in dem es eben auch, nicht nur, glaube ich, aber schon sehr viel um Boss-Battler, aber vor allem halt kooperative oder ausschließlich kooperative Spiele geht, oder?
Ja, genau. Aber ist nicht so schlimm, wenn man den Kanal nicht kennt, weil, wie du schon gesagt hast, ist eine ziemliche Nische.
Genau, aber wir wollen ja heute vielleicht den Leuten so ein bisschen Lust auf die Nische machen, ja, dass sie vielleicht, wenn sie nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, vielleicht was Neues finden, wo man ein bisschen Geld reinhauen kann oder zumindest seine Zeit verbringen kann. Und das sind eben diese Boss-Battler. Aber bevor wir da hinkommen, vielleicht nochmal ganz kurz, wie bist du denn auf die Idee gekommen, so einen Kanal zu starten?
Ja, bei mir ist es so, dass ich ja eigentlich hauptberuflich Videograf bin. Daher bietet sich das schon mal an, wenn man Videos macht. Und ich habe es eigentlich immer gern gehabt, meine Hobbys mit der Community zu teilen. Das heißt, ich habe nicht nur den Brettspielkanal, sondern habe auch viele andere Kanäle gehabt. Und wie ich dann zum, sagen wir mal, richtig Brettspielen angefangen habe, eben mit dieser Nische der Boss-Battler und Dungeon-Crawler, habe ich das natürlich auch auf YouTube teilen wollen. Und so ist es zu meinem Kanal gekommen.
Okay, und wann bist du zum Hobby an sich gekommen, also zu den Brettspielen und den Boss-Battlern?
Boah, also Brettspiele, das ist schon sehr lange her. Das haben wir schon als kleines Kind gespielt und ist dann im Laufe der Zeit halt immer komplexer geworden. Und irgendwann bin ich da richtig reingekippt. Ja, und jetzt kann man schon sagen, sind es keine kleinen Schachteln mehr, sondern eher große Kisten, mit denen eben Brettspiele gespielt werden.
Ja, vielleicht große Kiste ist ja schon mal direkt eine gute Überleitung, weil die Spiele, von denen wir heute sprechen werden, würde ich mal sagen, kommen alle in größeren Kisten. Ne? Es gibt auch Ausnahmen, die vielleicht kartenbasiert sind und die in eine normale Spieleschachtel reinpassen oder fast. Aber ich glaube, die uns am Herzen liegen, die sind alle schon eher in der Größe Kindersarg, würde ich mal sagen, wenn ich auf mein Regal gucke.
Ja.
Ja, und weil ja hier natürlich viele Leute zuhören oder hoffentlich viele Leute, die zwar sehr interessiert an solchen Nerd-Themen sind, aber vielleicht, das habe ich auch damals bei der Tabletop-Folge schon gemerkt, die nicht so sehr in diesen Hobby-Aspekten drin sind und bei denen halt Brettspiel, und ist ja auch nicht schlimm, ja, aber Brettspiel halt eher sowas ist, was, keine Ahnung, mit den Klassikern stattfindet, ne? Katan, Monopoly und so weiter. Muss man vielleicht nochmal kurz so ein bisschen Erklärung machen. Ich glaube, kooperative Spiele muss man jetzt heutzutage vielleicht nicht mehr ganz erklären. Halt, ne? Man spielt nicht gegeneinander, sondern gegen das Spiel quasi und gewinnt oder verliert zusammen. Aber vielleicht Boss-Battler, was man ja auch aus dem Videogaming-Bereich so ein bisschen kennt. Und vielleicht können wir ganz kurz versuchen zu erklären, was so diese Spiele auszeichnet, weil die ja dann alle quasi so ein bisschen an derselben Formel herum experimentieren eigentlich, ne, und alles so ein bisschen links und rechts ausbrechen.
Jo.
Was würdest du denn sagen, was macht denn so ein Boss-Battler aus oder wodurch zeichnet er sich aus?
Ja, beim Boss-Battler ist es eigentlich so, wie du schon sagst, dass man gemeinsam als Gruppe, oder man kann ja heutzutage auch schon solo diese Spiele spielen, gegen ein Monster kämpft, und dieses Monster ist meistens, ja, hat ein Skript und eine Persönlichkeit. Das passiert meistens durch Definitionen, die halt der Spieleentwickler festgelegt hat, und das Monster reagiert eigentlich auf die Sachen, die du als Spieler machst, und das ist halt ziemlich cool und lustig, weil du halt immer auf deine, ja, Aktionen reagieren musst, und da gibt's dann ziemlich krasse Rätsel, die man dann eben lösen will oder muss, oder sonst verliert man das Spiel. Und eigentlich ist es so, ich habe früher auch Dungeon Crawler gespielt, das kennt man ja auch, da geht man mit seiner Heldengruppe in solche Dungeons, also ein Raum nach dem anderen wird der erkundet, und dann kämpft man meistens gegen so Standardmonster, also Goblins oder Orks, in größeren Gruppen, und am Schluss gibt's oft einen Boss, auf den freut man sich, weil der hat dann Sonderfähigkeiten und der droppt vielleicht noch besonderes Loot. Und wenn du dir das so vorstellst, du hast einfach aus diesem Dungeon den coolsten Part, also den Boss, am Ende nochmal rausgenommen und spielst die ganze Zeit gegen unterschiedliche Bosse. Das ist eigentlich der Boss-Battler.
Ich würde vielleicht noch zwei, drei Sachen, ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, was auch nochmal so eine Sache ist, also du hast den Loot schon angesprochen, aber ich glaube, eine Sache, die auch schon bei den meisten zumindest sehr relevant ist, ne, dass der Boss belohnt, also wenn du den Boss besiegst, belohnt er dich ja quasi, indem du ein bisschen Loot bekommst. Und ein weiterer Teil ist ja nicht nur das Kämpfen, sondern auch quasi das Zusammenpuzzeln des Gears, ne? Also dass du versuchst, quasi deine Ausrüstung immer besser zu machen, um immer schwierigere Bosse zu erledigen. Also so ein bisschen eigentlich so ein bisschen wie auch wie die Dark Souls Spiele, ne? Da bin ich jetzt nicht so der große Experte, aber da geht's ja auch ein bisschen so in die Richtung. Und das andere, das hast du auch schon so ein bisschen erwähnt, aber eben dieses, sag mal, dass man die Muster des oder lernt, wie der Boss eigentlich kämpft und jeder Boss auch ein bisschen anders kämpft, ne? Also es ist nicht einfach nur, okay, man versucht irgendwie die Hitpoints zu reduzieren und man bekommt halt selbst welche, sondern meistens ist ja irgendeine bestimmte Mechanik dabei, auf die man sich einstellen muss und die oft auch nochmal einen Twist so zum Normalen dazu führt, den man erst lernt, indem man ein, zwei Mal gegen den Boss wirklich gespielt hat, ne?
Genau, das ist zum Beispiel bei KDM so, also einer dieser bekannten Boss-Battler. Aber grundsätzlich gibt's ja schon unterschiedliche, sage mal, Boss-Battle, also beim einen geht es darum, dass du wirklich die Muster der Monster auswendig lernst, beim anderen geht es vielleicht eher darum, dass die Story irgendwie auch noch geil verpackt ist oder wie bei Primal, dass du halt diese Kartenkombination, die Kombos gut spielst und der andere legt voll Wert auf Loot. Also es ist halt natürlich im Boss-Battling gibt es auch nochmal Unterschiede, ja, wo sich halt der auszeichnet, warum ich den spiele und warum er vielleicht mir mehr Spaß macht als ein anderer. Also nicht jeder Boss-Battler ist gleich.
Und deswegen hatten wir gedacht, dass wir mal hier so über drei, ich sag mal, Platzhirsche im Genre sprechen, weil die, glaube ich, auch alle drei, soweit ich es beurteilen kann, so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt setzen, ne? Und auch, ich würde sagen, schon, ja, nicht Evolution im Sinne, dass einer schlechter oder besser als der andere ist, aber ich glaube, sie sind schon so ein bisschen, ja, wie ich vorhin gemeint habe, die drehen alle die Formel mal ein bisschen in anderen Aspekten weiter, ne?
Jo.
Und vielleicht fangen wir einfach mal an mit dem Platztisch und den Platztischen und das ist Kingdom Death Monster. Leute, die hier zugehört haben, haben den Namen zumindest schon mal gehört und ich glaube auch ansonsten könnte man den Namen wahrscheinlich schon kennen, weil es ist ja nicht nur wahrscheinlich so der erste Vertreter im analogen Boss-Battling, aber es war auch so das erste Spiel, was ja wirklich diesen ganzen Crowdfunding- und Kickstarter-Hype so ein bisschen begründet hat. Ne? Das war, glaube ich, ein Spiel damals, was innerhalb von, keine Ahnung, 19, 20 Minuten die 2 Millionen Dollar-Marke geknackt hat. Dann in der zweiten Iteration 12 Millionen Dollar. Und das war so auch ein bisschen so ein Meilenstein, weil man danach gesehen hat, okay, man kann neben diesem klassischen Verlagsvertriebsweg auch Geld verdienen und Spiele machen, indem man sie direkt an die Kunden verkauft über Crowdfunding.
Jo, stimmt. Das war schon richtig krass, ja.
Ich muss sagen, ich war damals gar nicht direkt dabei. Ich weiß nicht, warst du in den Anfangstag?
Ich auch nicht. Leider habe ich viel Geld verloren, ja.
Weil ich bin ja auch erst so ein bisschen ganz klassisch in der Corona-Zeit gekommen. Wobei, das stimmt gar nicht. Ich bin vor der Corona-Zeit dazu gekommen. Ich glaube, mit Terraforming Mars hat meine Freundin mal angeschleppt, dann haben wir das gespielt. Aber in der Corona-Zeit ist es dann eskaliert, wie bei den meisten. aber KDM ist, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht informiert habe, war, glaube ich, schon so 2012, 2013, ne, die erste Crowdfunding-Kampagne. Und dann hat es die Leute, die im Crowdfunding unterwegs sind, wissen, wenn man ein Spiel dann 2013 in Anführungszeichen vorbestellt, kann es gerne mal ein bisschen dauern. Also ich glaube, es hat dann ein paar Jahre gedauert, bis die erste Version kam. Und was ich auch nochmal in der Rückschau ganz interessant fand, das Spiel, die Idee damals war ja, glaube ich, noch gar nicht wirklich so einen Boss-Battler zu bauen, sondern ich glaube, die erste Idee war ja einfach mal nur ein paar coole Miniaturen fürs Rollenspiel mit einem ganz groben Spielsystem drumherum zu basteln. Und das ist ja dann komplett eskaliert, was auch ein gutes Stichwort für das Spiel ist, weil ich finde, das Spiel jetzt mal, also nicht als Spielsystem, sondern einfach als Produkt, ist ja seit in den letzten 10 Jahren komplett wahnsinnig gewachsen im Sinne von, was man da alles bekommen kann und nicht bekommen kann. Ja.
Richtig, ja. Also dieser Adam Poots, dem dieses Spiel gehört, der es auch entwickelt hat, der macht ja eigentlich seit, wie du sagst, 10, 15 Jahren nichts anderes, als dieses eine Spiel zu entwickeln. Und ja, es wird eigentlich immer besser und krasser und teurer, weil wenn du damals dabei gewesen wärst bei diesem Kickstarter, wie ich schon gesagt habe, hättest du natürlich extrem viel Geld sparen können. Nur kurz, ich habe hier meine KDM-Sammlung im Schrank hinten stehen und da reden wir schon von 2.000 bis 3.000 Euro, die ich da investiert habe. Und das ist natürlich schon irgendwie crazy, wenn du das jemandem erzählst, in der Arbeit zum Beispiel, weil du angesprochen hast, vielleicht kennen die Leute den Namen Kingdom Death Monster. Ich habe das öfter in der Firma, also in der Arbeit probiert, aber eigentlich hat es keiner gekannt und jeder hat nur gesagt, du spinnst doch.
Ich muss sagen, ich habe auch wahrscheinlich eine ähnliche Summe im Regal stehen, wobei man fairerweise auch sagen muss, dass es gab eine Zeit, ne, also nachdem das Spiel quasi released wurde, war erstmal sehr, sehr lange, dass relativ wenig neuer Output kam. Also es gab dann Erweiterungen, aber die sind meistens nur so einmal im Jahr erschienen, waren dann sofort ausverkauft. Das heißt, wenn man da was wollte, musste man leider auf dem Gebrauchtmarkt ordentlich hinlegen, weil die Leute natürlich genau wussten, dass das jeder will. Und das ist zumindest in den letzten Jahren wieder ein bisschen besser geworden, ne? Weil jetzt schon sehr viel Output kommt und alles regelmäßig nochmal ein Reprint bekommt. Es ist aber trotzdem kein günstiges Spiel. Also gerade die Leute, die klar nicht so in der Nische drin stecken und die quasi schon schlucken, wenn ein Spiel im Talia mittlerweile 50 Euro kostet. Da muss man leider sagen, ne, da kostet allein der Einstieg bei KDM kostet im Best Case für das Grundspiel wahrscheinlich 400 Euro im Moment.
Richtig, ja. Aber man muss auch sagen, bei Kingdom Death Monster ist es ja, es sind es mehr Komponenten, die da dazukommen, warum es so teuer ist. Zum einen ist es ja, sind es die Minis. Die sind ja alle aus Resin, was ich weiß. Das heißt, du musst so selber zusammenbauen, die Minis mit Klebstoff, und die haben eine sehr hohe Qualität. Also ist eigentlich auch für Miniaturen-Sammler sehr interessant, nicht nur für Brettspieler. Dann hast du das ganze Artwork, was da drin steckt, wo er ja auch immer sagt, dass das richtige Künstler noch machen und keine AI. Also es sind Leute, die da dran arbeiten, und das Artwork ist auch richtig geil. Und dann natürlich ja Material und Entwicklungskosten, und so kommt das halt alles zusammen. Und ich glaube auch, er weiß halt, dass das Spiel irgendwo gut ankommt, und ich glaube, er schlägt etwas drauf mittlerweile, weil er ja natürlich auch beim Kickstarter das Ganze zu billig angeboten hat, und das müssen dann natürlich die Leute zahlen, die später dazukommen.
Ja, aber ich würde mal sagen, also wir haben ja vorhin schon mal kurz so das Stichwort Kindersage in den Raum geschmissen, und du hast ja auch gerade noch gesagt, also ich finde, wenn man jetzt runterbricht, was man jetzt bei so einem Spiel oder auch bei den anderen, über die wir noch sprechen, einfach an Umfang bekommt, also jetzt mal rein physikalisch an Umfang, ja, dann ist der Preis, sieht schon wieder ein bisschen versöhnlicher aus, ja, ich meine, man darf nicht vergessen, wer sich jetzt eine Warhammer-Armee zusammenstellt, die auch sehr viele Minis hat, der ist auch in dem Preisbereich irgendwann. Ja. Und das andere, und jetzt kommt vielleicht mal dazu, wie man so ein Spiel überhaupt spielt, ja, es ist ja auch so, bei dem Spiel bekommt man ja auch wirklich quasi, also wenn man jetzt runterbricht auf die Spielstunde oder auf die Spielminute, behaupte ich mal, wenn einem das Spiel gefällt, bekommt man den Wert auf jeden Fall auch raus, weil das ist ja ein Spiel, also wir spielen ja eine Kampagne, die im Falle von KDM ist die in Lantern Years aufgeteilt, ne? Und wir spielen ja mindestens quasi, würde ich mal sagen, was, wenn wir es durchspielen, wahrscheinlich 30, 35 Lantern Years in so einer Session, nicht in einer Session, in einer Kampagne.
30 Lantern Years, ja.
Und an jedem von diesen Lantern Years sitzt man ja in der Regel mindestens was, 1-2 Stunden, wenn man schnell ist.
Jo.
Also das heißt, wir sind schon im Best Case bei 60 Stunden. Aber das impliziert natürlich, dass man die Kampagne einmal im Stück durchspielt. Und da kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt. Ich würde behaupten, wenn man solche Spiele spielt, gerade KDM, wird man am Anfang sehr, sehr häufig von vorne anfangen, weil man einfach verliert quasi gegen das Spiel irgendwann, indem einem einfach alle Ressourcen oder auch Survivor, wie sie bei KDM heißen, also die, sag ich mal, die Charaktere ausgehen und wegsterben. Ne?
Aber das ist auch der Selling Point von KDM. Also ich sage auch mal, wenn du hier blind reingehst, ohne Spoiler und dich vorher zu erkundigen, wirst du das Spiel beim ersten Mal nicht durchspielen können. Was auch den Reiz ausmacht, weil das erste Mal, wo ich KDM gespielt habe mit meinem Bruder, war es so, dass wir beim Prolog natürlich gleich mal auf die Mütze bekommen haben. Also es ist der erste Fight in dem Spiel. Und mein Bruder dann natürlich gleich gesagt hat, Ragequit-mäßig, das Spiel ist scheiße und er geht jetzt wieder und lass das. Ich natürlich 500 Euro investiert und sitze allein am Tisch. 15 Minuten später kommt er wieder runter und sagt, komm, bau nochmal auf, wir müssen das doch schaffen. Gibt's doch nicht, dass wir dieses Spiel nicht knacken können. Und ab diesem Zeitpunkt waren wir halt beide voll gefesselt, weil dieses Prinzip, dass man eben durch seine Spielerfahrung besser wird, das macht halt den Reiz von KDM aus. Also du musst wirklich die Muster der Bosse lernen und wirst so besser. Am Anfang kommt dir bei KDM nämlich alles ziemlich random vor, weil du die ganze Zeit nur würfelst und es passieren zufällig Dinge. Aber mit der Zeit bekommst du als Spieler so viel Erfahrung dazu, dass du auf diese Randomness einfach gezielt reagieren kannst, indem du eben das richtige Gear bildest oder dich richtig positionierst, die richtigen Waffen angreifst. Das ist eigentlich das Geile bei KDM.
Also man muss eine hohe Toleranzschwelle haben oder eine hohe Motivation, weil es ist ja auch so ein bisschen, wie es jetzt mittlerweile bei diesen Roguelikes ist. Ne? Man wird am Anfang einfach nur auf den Deckel bekommen. Also Leute, die halt einfach sagen, okay, ich will was spielen und ich will quasi weiterkommen und gewinnen oder vielleicht ein, zwei Mal verlieren, für die ist sowas nichts. Ja? Und ich finde auch, man darf halt nicht vergessen, im Gegensatz zu einem Computerspiel, wo du dann einfach quasi den nächsten Run startest oder ein Spielspiel lädst, hast du halt leider immer schon noch so ein bisschen, sag ich mal, Management-Overhead, weil du musst alles neu aufbauen, abbauen, die Karten wieder durchmischen. Ne? Also man muss das auf jeden Fall wirklich wollen. Ich kenne Leute, die mögen das einfach zum Beispiel nicht sowas, ja, wenn sie immer auf den Deckel bekommen vom Spiel, manchmal auch unfair. Aber wenn man halt die Motivation hat, daraus zu lernen und dann quasi auch dann eben quasi die unerwarteten Siege zu feiern, ist es einfach ein super, super, super Prinzip sowas. Ja. Eine Sache, die ich finde ich auch bei KDM noch ein bisschen erwähnenswert ist, weil das wird oft auch als Kritik angebracht von Leuten, die da mal reingucken oder sich das kaufen, ist, dass es jetzt, obwohl wir gesagt haben, es gibt sehr viel Umfang, ja, du spielst gerade am Anfang, weil die Bosse ja quasi aufsteigen. Also du musst quasi von den einfachen zu den schweren Bossen arbeiten. Du hast halt jetzt am Anfang schon die Situation, dass du in der Regel 8 bis 10 Mal mit wenigen Ausnahmen eigentlich gegen die gleichen Bosse kämpfst, immer wieder. Ne? Und ich habe festgestellt, viele Leute, die halt vielleicht an das Spiel eher so rangehen wie so, sag mal, ein anderes Spiel, was du halt mal spielst und dann wieder packst es ein und dann spielst es wieder, die sagen dann, das ist ja langweilig, ich mache eigentlich immer das Gleiche. Und gerade am Anfang hast du auch noch nicht so viele Fähigkeiten und Aktionsmöglichkeiten. Ne? Das heißt, du bist sehr beschränkt, hast schlechte Waffen, wenig Fähigkeiten, die gleichen Bosse. Und ich glaube, da muss man schon halt einfach Lust drauf haben, sich einzulassen und zu verstehen, okay, das ist was, was mich jetzt quasi langsam, aber sicher aufbaut. Und irgendwann merke ich, okay, was ich überhaupt mit dem System machen kann und wie ich an bessere Sachen komme. Und diese Learnings aus den ersten Runden mitnehmen und auch diese scheinbar kleinen Verbesserungen in der Gear oder sowas, die sich dann später auszahlen. Ne? Aber wenn man quasi erwartet, dass quasi jeder Kampf total neu ist und neue super Sachen einführt, ich glaube, dann kann man schnell enttäuscht werden.
Das ist schon richtig. Aber ich sag's dir einfach so, wie es ist. Entweder du liebst KDM, dann bist du echt verliebt oder es ist nichts für dich. Also ich glaube, es gibt eigentlich nichts dazwischen. Viele dieser KDM-Spieler sagen ja auch, dass es das beste Spiel ist und spielen das immer wieder. Genauso wie ich. Ich starte immer wieder eine neue Kampagne bei KDM und hab's trotzdem gern, wenn ich den White Lion, das ist eben dieses erste Monster, gegen das man kämpft bei KDM, freue mich trotzdem, wenn es drin ist in der Kampagne und ich finde es immer noch cool, weil diese Monster, die haben ja, auch wenn man immer wieder dagegen kämpft, viel mehr AI-Karten, also das sind diese Karten, die definieren, was das Monster in seinem Zug tut. Die haben viel mehr dieser Karten, als dann wirklich im Spiel drin sind. Das heißt, die werden immer am Anfang des Kampfes zufällig zusammengemischt und dadurch macht das Monster dann doch immer wieder etwas anderes. Es kann sein, dass du 5-mal gegen ein Monster kämpfst und erst beim 6. Mal siehst du dann eine neue Karte und wusstest gar nicht, dass das Monster diesen Trick auch noch drauf hat. Das ist halt schon cool. Also das Monster-Design bei KDM ist wirklich gut umgesetzt. Und das Coole ist, wenn du gegen das Monster kämpfst und zum Beispiel das Monster verwundest, wird eine dieser Karten verdeckt weggelegt. Das heißt, du bist eigentlich nie so richtig sicher, welche Karten noch im Deck drin sind.
Deswegen würde ich auch immer empfehlen, dass es gibt ja auch viele Leute, die wollen am Anfang erstmal alles anschauen und verstehen. Ich finde KDM, auch wenn es schmerzhaft ist, sollte man quasi jo. Mehr oder weniger fast blind spielen, abgesehen von den Regeln.
Das musst du blind spielen, jo.
Weil nur so hat man halt diese Überraschungseffekte, dass man selbst nach dem 4. oder 5. Mal noch merkt, was da noch kommt, auf einmal Überraschendes, ja, oder was für eine Mechanik da kommt oder was für eine Gear man ziehen kann. Also ich finde, das gehört auf jeden Fall dazu, ja. Und ja, ich finde es natürlich auch, ich finde es eines der besten Spiele, ja. Also in dem Bereich würde ich sagen, ist es im Moment für mich auch, oder nicht im Moment, ist es für mich das Beste, ja. Aber man muss halt wirklich wissen, glaube ich, man muss halt Lust haben auf so ein Commitment, ne? Man muss damit klarkommen, dass es manchmal auch unfair ist, weil es kann einfach passieren, dass du alles perfekt spielst und dann kommt ein Event und du würfelst halt random die 5 anstatt die 10 oder wegen mir die 2 anstatt die 10 und dann war es das schon wieder, ja.
Ja, genau.
Vielleicht eine Frage, die mich auch interessiert. Ich weiß nicht, spielst du immer noch in der Gruppe oder spielst du solo?
Ja, mittlerweile spiele ich eigentlich schon mehr solo, weil einfach das in der Gruppe natürlich mit der Zeit schwierig ist.
Ja, und also ich spiele jetzt auch solo und ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, ich bin auch nicht so der angenehmste Koop-Spieler. Deswegen finde ich das ganz gut, wenn ich es alleine spiele, dann kann ich das in meinem Tempo, ohne auf andere zu warten und so weiter. Aber was ich eigentlich fragen wollte, weil ich gerade gemeint habe mit diesen Unlucky-Würfen, ich bin ganz ehrlich, bei mir ist es so, ich habe jetzt nicht endlos Zeit, ja, diese Spiele zu spielen. Und manchmal ist es so, wenn ich dann quasi, keine Ahnung, schon relativ weit bin und ich würfel jetzt richtig dumm in einer Situation, wo ich weiß, okay, wenn ich jetzt besser gewürfelt hätte, würde das Spiel weitergehen, so wird's auf. Da gönne ich mir manchmal doch nochmal einen Extrawurf, den ich eigentlich nicht hätte, weil ich einfach sage, für mich lohnt es sich nicht, jetzt alles neu anzufangen. Ja, der Spielspaß ist größer, wenn ich jetzt hier ein bisschen cheate und halt weitermache dafür manchmal. Ja,
finde ich aber voll okay. Es ist ja auch so, muss man sagen, es ist sein Spiel und man sollte so spielen, wie es einem Spaß macht. Und ganz ehrlich, ich habe auch schon mal geschummelt bei KDM.
Und es gibt ja sogar im KDM ein Event, was man ziehen kann, was auch tatsächlich die SpielerInnen dann fragt, okay, wie oft habt ihr geschummelt? Und je nachdem hat man dann einen anderen Ausgang des Events. Also ich glaube, es ist auch einfach, es wird davon ausgegangen, dass man ab und zu schummelt, aber man muss, glaube ich, schon, also man darf es nicht übertreiben, ja, weil das Spiel entfaltet meiner Meinung nach seinen Charme nur, wenn man wirklich auch dieses harte und absolut unfaire annimmt ab und zu, ja.
Ja, also ich würde schon sagen, wenn man die ersten paar Mal spielt, sollte man schon strikt nach Regeln spielen. Und wenn man dann alle Regeln kennt, dann kann man sie auch brechen.
Ein Punkt, den man vielleicht bei KDM noch erwähnen sollte, ich habe das Gefühl, das ist was, was in den USA relevanter ist als bei uns, aber KDM hat natürlich vom Thema und von der Ästhetik her, ne, es ist sehr düster. Also ich finde, es geht so ein bisschen eben genau in diese Dark Souls-Richtung, gemischt mit, sag ich mal, auch ordentlich so einer Portion Manga, Erotik und durchaus sehr viel sexuellen Anspielungen. Ne? Das ist was mir nicht nur nichts ausmacht, mir gefällt's, aber es gibt halt Leute, die haben da jetzt, gerade vielleicht, wenn sie zu Hause am Familientisch spielen, jetzt nicht so die Lust drauf, sowas. Das sollte man nur auch wissen, wenn man sich überlegt, bei so einem Spiel, ne, dass das halt auch das mit bestimmten, sag ich mal, ja, thematischen Sachen kommt irgendwie.
Ja, es ist sehr stark orientiert an dem Manga Berserk, weil eben der Adam Putz ein großer Fan davon ist oder war.
Den habe ich tatsächlich noch nie geschaut oder gelesen, aber bei mir war ja mal der Toni hier und wir haben über Comics gesprochen und der hat auch gesagt, dass Berserk einer seiner Lieblingscomics ist. Kleine Korrektur, das war natürlich der Michael in unserem Top-Charaktere-Podcast. Da könnt ihr gerne mal reinhauen.
Also Berserk ist einer der besten Mangas, meiner Meinung nach. Jo.
Ich bin immer noch nicht so der Manga-Fan, aber irgendwann muss ich allein aus den Gründen mir das mal anschauen, beziehungsweise anlesen.
Jo.
Ja, also das ist KDM. Wie gesagt, vielleicht noch, okay, ein letzter Tipp und dann können wir weiterspringen, ist auch, wer jetzt trotzdem sagt, okay, 400 Euro, ich meine, das muss man auch sagen, das ist auch schon wieder, ne, das kann oder will halt einfach nicht jeder zahlen, ja, das muss man auch sagen. Es gibt aber mittlerweile auch einfach die Lösung, schon das Ganze digital zu spielen. Es gab früher so eine, nicht halboffizielle, sondern eigentlich nicht offizielle Variante über Tabletop Simulator, die aber immer noch geduldet wird, selbst von Adam Putz, der halt sagt, okay, ne, als Tutorial ist es akzeptiert, solange nicht weiterer Content damit reingemischt wird. Aber es gibt auch den Kingdom Death Simulator mittlerweile, den man sich, glaube ich, für $20 oder sowas holen kann. Da kann man das dann online spielen, alleine oder auch in Gruppen. Ich bin ganz ehrlich, ich finde, es ist von der Usability leider noch nicht wirklich so gut, wie es sein sollte. Es ist sehr fiddelig, ja, das nimmt sehr viel vom Spielspaß weg. Aber wer einfach mal gucken will, ob das Prinzip für jemanden was ist und wie sich sowas anfühlt, dann wäre das vielleicht die Lösung, um nicht gleich mit 400 Euro irgendwie einsteigen zu müssen. Ne?
Ich würde es halt empfehlen mit einer Person, die sich auskennt mit den Regeln, weil sonst wird es, wie du sagst, sehr umständlich im Tabletop-Simulator, wenn man auch die Regeln nicht kennt. Ja, verläuft man sich, glaube ich, eher, als dass man Spielspaß hat. Ich habe das schon mal gemacht mit einer Gruppe, wo ich quasi so als Guide denen das Spiel gezeigt habe online. Mhm. Und ich glaube, sogar zwei dieser Leute haben sich es dann gekauft.
Ich habe auch mit jemandem, der das wirklich extrem gut kann und viel spielt, auf TTS gespielt damals noch. Ja. Und habe dann gedacht, naja gut, wenn es mir gefällt, dann kaufe ich mir vielleicht so ein, zwei Minis einfach, ne, um jetzt quasi nicht illegal zu spielen und trotzdem halt Geld an den Creator zu geben. Aber dann letztlich habe ich gedacht, weißt du was, ich kaufe mir vielleicht das ganze Spiel. habe es auch nicht bereut. Man sollte auch dazu sagen, es ist auch, glaube ich, kein Problem, das Spiel quasi gebraucht für eigentlich im Prinzip den Neupreis wieder loszukriegen. Also selbst wenn man sich danach entscheidet, okay, das war ein Fehlkauf, dann verkauft man es halt einfach wieder und hat in der Regel kein Geld verloren, ja. Trotzdem muss man erstmal 400 Euro rumliegen haben, das ist klar natürlich. Ne? Dann ein anderes Spiel, was mir auch sehr am Herzen liegt, was aus der gleichen Ecke natürlich kommt, ist das Spiel Aeon Trespass Odyssey. Und das war mit Sicherheit nicht das zweite Spiel in der Reihe, aber das ist, glaube ich, das Spiel, was ja ganz offensichtlich, und so gehen auch die Creators damit um, ne, von KDM sehr inspiriert wurde und versucht jetzt KDM nochmal so ein bisschen einen neuen Aspekt hinzuzufügen oder dem KDM-System, weil wir haben hier wieder den klassischen Boss-Battler, aber ich würde mal sagen, im Gegensatz zu KDM, wo die Story, das haben wir noch gar nicht erwähnt, die Story ja wirklich eigentlich nicht stattfindet, außer eben in Flufftexten oder irgendwie ab und zu mal in kleinen Events in so 5 oder 6 Zeilern, ne? Und man muss sich eigentlich eher das Worldbuilding selbst zusammensuchen und daraus lernen, auch wieder so eine Analogie zu Dark Souls, ist es bei Aeon Trespass jetzt so, dass es wirklich ein eine komplette Story gibt, die auch in einem Storybuch mit so Events, die aneinander anknüpfen, festgehalten sind, durch das man sich im Laufe der Kampagne durchliest. Ja. Das heißt, das ist deutlich linearer in der Story als KDM erstmal, als ein Unterschied. Es gibt noch ein paar andere, über die wir gleich sprechen können, aber ist für mich auch ein Superspiel. Und ich glaube, dir gefällt es ja auch sehr gut, ne?
Mir gefällt es sehr gut. Auch eins meiner Lieblingsspiele steht auch noch hinter mir. Und wie du schon sagst, die Story war halt einfach exzellent. Das Spiel erstreckt sich ja über 5 Cycles, also eigentlich 5 Kampagnen. Und jede dieser Kampagnen hat eine eigenständige Story, die aber doch wieder irgendwo zusammenhängen. Und du lest halt da wirklich ein ganzes Buch eigentlich. Und es ist extrem gut geschrieben. Und du kannst die Geschichte mit deinen Aktionen, also was du halt machst in der Welt, natürlich auch beeinflussen. Ganz ein anderer Ansatz, wie du sagst, als bei KDM, weil KDM haben wir mehr dieses visuelle Storytelling. Ja, eben, da passiert die Geschichte eher dadurch, was du eben in der Welt machst und reagiert dann auf das Ganze und eigentlich deine Erfahrung als Spieler. Und in Aeon Trespass Odyssey hast du wirklich geskriptet die Story. Und ist natürlich auch viel mehr zum Lesen. Also auch, ich weiß nicht, als kooperatives Spiel, ich habe es nur solo gespielt, wahrscheinlich auch etwas schwierig, weil du halt sehr lange Lesepassagen hast.
Genau, und wenn man so wie ich ist und zum einen nicht so gerne vorliest, aber zum anderen auch wirklich Probleme hat, lange zuzuhören, wenn andere vorlesen, dann kann das schon schwer werden. Eine andere Sache, die glaube ich auch, wobei, das ist gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es besser ist, wenn man es alleine oder zusammenspielt. Genau wie bei KDM ist es so, dass wir nicht einzelne Charaktere wirklich haben, aber wir haben so eine Mischung, ne? Also wir haben in KDM, vielleicht sollte man sagen, das spielt in so einer Art Fantasy, griechischer Mythologie, / Antike, was mir sowieso schon mal erstmal mega gut gefällt. Und wir haben, na, wir haben schon so eine Art eigene Charaktere, ne? Die Charaktere, und das kann man sich vorstellen wie bei dem Film Pacific Rift hieß der, oder Pacific Rim, wo quasi Spieler so Menschen solche riesigen Bots steuern, ne? Über ihr Hirn.
Ach so, ja, ja. Mit Tom Cruise war der, glaube ich.
Nee, das war wieder was anderes. Der, den ich meine, der war, so. Oh Gott, irgendein Trashfilm von Benicio del Toro. Naja, auf jeden Fall ist es da auch so, ne? Wir sind sogenannte Argonauten und wir steuern aber wiederum Titanen, was quasi riesige Wesen sind, eigentlich riesige Menschen, ne? Die dann gegeneinander kämpfen oder nicht gegeneinander, sondern gegen die Monster. Naja, und auf jeden Fall, die Argonauten sind schon unsere Charaktere und dann gibt's quasi mehrere Titanen, das sind halt quasi unsere Ressourcen. Und bei den Argonauten kann man ja jetzt schon im Gegensatz zu KDM auch so persönliche Story-Events haben, ja, wo man so auch so ein bisschen Hintergrund und Geschichte und auch Erfahrung von diesem Charakter lernt. Da muss ich sagen, im Solospiel wiederum habe ich da Probleme gehabt, einfach, dass ich da sehr disconnected war. Und ich habe die dann zwar immer gelesen, aber ich muss sagen, ich habe 10 Minuten später schon wieder vergessen, worum es überhaupt ging. Ja,
ja, also die Charakterstories bei Aeon Trespass Odyssey sind jetzt nicht so geil.
Ja.
Muss ich auch sagen.
Da habe ich dann immer nur geguckt, okay, was ist das Outcome im Sinne von welchen Bonus oder Malus bekomme ich, und den Rest habe ich eigentlich wieder vergessen.
Genau, also man baut eigentlich keine Bindung zu seinem Charakter auf. Und die Titanen sind eigentlich das Lustige, weil jeder dieser Titans hat eben eigene Fähigkeiten und da kann man dann einfach auswählen, welchen man gegen welchen Boss nimmt.
Was man vielleicht noch sagen könnte, jetzt nochmal zur Darreichungsform des Spiels sozusagen, im Gegensatz zu KDM sind die Minis schon zusammengebaut. Ja, das macht es ein bisschen, würde ich sagen, einsteigerfreundlicher, so gesehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Regelwerk von ATO sehr, sehr umfangreich ist. Ich glaube, das Regelbuch sind 80 Seiten, das Learn to Play sind 40 Seiten. Und man muss leider auch sagen, finde ich, dass das Regelbuch von der Qualität her, naja, es könnte besser sein, weil ich finde, es ist sehr durcheinander. Es sind leider auch viele kleine Fehler drin, sodass man da sich wirklich reinknien muss, ja, um da nicht irgendwie lost zu sein im Spiel. Ja.
Sicher, das Regelbuch ist dann eigentlich das 6. Buch, das man lesen muss.
Ansonsten vielleicht, ich habe ja schon gesagt, nur ein Unterschied ist, also erstens das Thema logischerweise, das zweite ist, dass wir wirklich so eine Story haben, und der dritte Unterschied im Vergleich zu KDM ist, dass hier die Exploration eine Rolle spielt, die bei KDM ja wirklich nur sehr rudimentär oder eigentlich gar keine Rolle spielt, ne? Also auch hier spielen wir Jahre oder Tage, ich weiß gar nicht genau, durch, und wir müssen auch so
Tage.
Ja, ich glaube, wir müssen wahrscheinlich so 60 oder so spielen für eine Kampagne. Aber wir bewegen uns mit unserem Schiff, wir sind auf einem Schiff, wir bewegen uns da rund um die griechische Halbinsel, ne, und erkunden da quasi so ein bisschen die Landschaft. Und es gibt eben da diesen Exploration Step, dass wir uns quasi jeden Tag woanders hinbewegen, dann erkunden wir da ein bisschen was, dann können wir da ein paar Events haben, wir lernen was von der Story und dann kommt es alle paar Tage eben zu einem Bossfight.
Ja, aber man muss sich das jetzt einmal vorstellen, also wenn wir über Aeon Trespass Odyssey sprechen mit 5 Zyklen, das ist ja, also dass sich das die Leute mal vorstellen können, eine dieser Kampagnen dauert sicher 60 bis 80 Stunden und es rennt genauso wie bei KDM, du kannst auch irgendwo nach 30 Stunden abkratzen und musst nochmal anfangen. Und jetzt ist es aber so, dass dieser erste Zyklus eigentlich nur ein Tutorial ist von diesem Spiel. Also auf mechanischer Ebene und dieses ganze Gear, das wird ja immer krasser. Das heißt, du hast eigentlich schon mal 60 bis 80 Stunden Tutorial und dann hast du noch 4 weitere Kampagnen, wenn du alles hast, die du spielen musst. Also das ist halt ein massives Zeitinvestment und deswegen habe ich auch schon gesagt, ich spiele eigentlich schon mehr Solo, weil welche Gruppe zieht das noch durch mit dir? Aber wenn du das machst, dann ist es so geil, das wird so krass, irgendwann fliegst du ins Weltall in diesem Spiel. Also, oder du bist unter Wasser, kämpfst unter Wasser oder in den Lüften, also es ist einfach bombastisch, wenn du es bis zum Schluss durchziehst. Und es sind auch in diesem Spiel Dinge eingebaut, die ich so noch nie gesehen hatte im Brettspielen, also so Überraschungen, die am Schluss kommen, wenn du diese 80 Stunden Zeit investiert hast, die einfach weltisch sind. Da hat man so getaugt, also ich habe es wirklich durchgespielt und es war extrem geil. Problem ist nur das, wenn du es durchgespielt hast, kennst du halt zum großen Teil die Story, weil die so geskriptet ist, eben diese Bücher. Mhm. Und deswegen wirst du es wahrscheinlich nicht nochmal durchspielen. Was aber, denke ich, okay ist, wenn man 200 bis 300 Stunden investiert.
Glaube ich auch. Und Transparenzhinweis, also ich habe es noch nicht komplett durchgespielt, sondern ich habe tatsächlich wirklich nur den ersten Cycle bis jetzt gespielt und finde es schon super.
Also eigentlich nur das Tutorial. Ne?
Genau, aber ich habe den tatsächlich 3-mal angefangen, einfach weil ich genau das Problem hatte, obwohl ich Solo gespielt habe. Ich hatte keine Zeit mehr irgendwann und dann war ich irgendwann raus aus der Story, raus aus den Regeln, musste nochmal neu anfangen. Aber zwischen dem zweiten und dritten Durchgang war nicht so viel Zeit und obwohl ich die Story kannte, habe ich dann einfach das auch ein bisschen genutzt, um quasi andere Pfade zu erkunden. Ja, du landest zwar immer, sag ich mal, beim gleichen Endergebnis so ein bisschen, aber du kannst ja immer so ein bisschen entscheiden, zum Beispiel für wen du vielleicht eher, für welche von den Factions du dich eher ein bisschen entscheidest oder wo du entlang gehen willst so ein bisschen. Ne? Also man hat schon nochmal einen Wiederspielreiz, plus es gibt auch die Möglichkeit, wenn man will, ja so ein bisschen KDM-mäßig einfach nur die Bosse zu bekämpfen, wo man dann einfach quasi Freestyle, nicht Freestyle, aber einfach ohne Story einfach nur gegen die Bosse kämpft, Blut freischaltet und wieder weiterkämpft. Ich kenne jemanden, der macht das auch sehr gerne.
Ja, das gibt's. Es gibt ja sogar die Möglichkeit, dass man 80 Stunden lang irgendwo auf einen Boss hinarbeitet und dann vielleicht am Schluss gar nicht kämpft gegen ihn, weil man eben im Laufe der Kampagne Entscheidungen getroffen hat, die halt dann einen Outcome haben, einen friedlichen Outcome. Mhm. Und das ist halt schon ziemlich krass, wenn du so krasse Entscheidungen hast, dass du zum Beispiel den Endboss dann überspringst. Also da kann man schon viel machen. Ich habe nämlich immer gesagt, oh Mann, ich habe den Endboss gar nicht gesehen und dann habe ich gesprochen mit anderen Leuten, die eben sagten, ach so, ich habe aber schon gegen den gekämpft. Und ja, das ist halt schon ziemlich anders dann.
Nochmal ein bisschen so zu dem, sag ich mal, wie man's spielt oder was, worauf man sich einrichten muss. Ich finde nämlich mit dem Spiel, wenn man jetzt so ein bisschen schaut online, ja, manche Rezensionen oder auch auf BoardGameGeek, die gehen meiner Meinung nach mit dem Spiel ein bisschen unfair um oder auch falsch. Zum Beispiel wird immer behauptet, dass das Spiel so unglaublich viel Platz belegt und man deswegen das eigentlich kaum auf den Tisch kriegen kann. Und natürlich, es stimmt, das Spiel braucht sehr viel Platz, jo. Genau wie KDM. Du brauchst einen kompletten Tisch dafür. Aber
oder zwei.
Ja, aber du kannst, also zum Beispiel, was ich mache, also warum bräuchte man zwei? Man hat natürlich, um es vielleicht den Leuten zu erklären, man hat zum einen das Board, auf dem man die eigentliche Boss-Battle spielt, ne? Und dann hat man aber natürlich auch nochmal die Exploration auf der Karte. Und wenn man jetzt nicht einen 5 Meter großen Tisch hat, muss ja beides irgendwo hin. Aber ich habe das zum Beispiel so gemacht, ich habe die Karte einfach bei mir auf ein großes Tablett oder dann irgendwann auf eine große Pappmatte gelegt und dann konnte ich das immer schön wegtun und dann habe ich halt wieder Platz gehabt, ja. Aber, also natürlich stimmt es, dass man den Platz braucht, aber ich habe zum Beispiel Videos gesehen, wo einfach jemand alle Karten, die es im Spiel gibt, alle Decks ausgepackt hat nebeneinander und sagt, so viel Platz braucht ihr. Was ja aber Blödsinn ist, weil du brauchst ja nie im Leben alle Decks gleichzeitig. Ja, also das ist dann, da wird man schon so ein bisschen effekthascherisch dann irgendwie was erzählt, finde ich. Das nervt mich dann immer so.
Ja, bei diesen Spielen ist es halt auch so, die Organisation, wie man das Ganze auf den Tisch bringt, ist natürlich sehr entscheidend. Also Auf- und Abbau, ich habe da auch immer, eigentlich entwickle ich bei solchen Spielen als erstes immer ein System für mich selber, damit ich das Spiel schnell auf- und abbaue. Also wenn ich es aktiv spiele, schaut es anders aus, als wenn ich es wegpacke. Das heißt, ich habe dann immer so kleine Plastikpakete oder Schachteln, wo ich mir wirklich die Dinge, die gerade aktiv noch bei mir sind, also Gears oder meine Charaktere, jeder Charakter kommt in ein eigenes Säckchen, da sind alle seine Karten drin und dann kann ich das einfach schnell wegräumen und wieder aufbauen. Also das ist, wenn man das einmal herausgefunden hat, wie man sich das für sich selber gut lösen kann, um das eben einfacher zu spielen, sage ich mal, eben auch wie du mit diesem zweiten Brett, was du hier hast für die Explorationskarte. Da muss man halt selber ein bisschen überlegen und dann, finde ich, funktioniert das ganz gut.
Und das ist auch noch ein sehr guter Punkt. Ich glaube, das ist auch was, bei diesen Spielen muss man auch einfach so ein bisschen Spaß haben, ne, an dem, sag ich mal, an dem Meta im Spiel. Also das, was wir schon bei KDM gesagt haben, ne? Also wie kämpfen die Bosse, welche Gear macht was, wie kriege ich die gut zusammen. Aber ich finde, man muss auch ein bisschen Spaß dran haben, an so, okay, wie mache ich jetzt, wie organisiere ich mir diese ganzen Karten, wie packe ich die ein, vielleicht ein Inlay.
Sicher, mir macht das auch Spaß. Ja. Ich habe hier eigene Ordner so mit so Glassichtfolien, wo dann diese ganzen Karten reingeslottet werden und auch das Auf- und Abbauen macht irgendwie Spaß, wenn man die Schachtel wieder bis zum Rand vollkriegt.
Ich habe zum Beispiel, ich habe ein Inlay für alles und habe mir auch jemand ein gutes Inlay ausgedruckt für ATO und dann habe ich auch Ordner, in dem ich die Karten reinlege, ne? Und dann kann ich auch ab und zu mal so gucken, okay, welche Karte könnte jetzt gerade gut wozu passen und so weiter. Oder tatsächlich manchmal,
ja, natürlich,
dass ich einfach so ab und zu mal, wenn ich gar nicht spiele, einfach überlege, ha, okay, wie könnte ich jetzt eigentlich so ein Gear Grid aufbauen, dass ich schöne Synergien habe. Also daran muss man halt Spaß haben, weil nur so kann man eigentlich auch in dem Spiel eine Chance haben. Ne?
Richtig, und natürlich musst du immer alle Karten sleeven, das heißt nochmal jede Karte in eine eigene Plastikhülle verpacken. Über das haben wir noch gar nicht gesprochen, weil ich habe zum Beispiel bei Kingdoms verloren, auch so ein Boss-Battler, nur für diese Plastikhüllen 170 Euro ausgegeben.
Ja, das stimmt, das kommt noch dazu. Also es ist wirklich halt ein teures Hobby, ja. Also es ist schon auch ein bisschen Luxus, das muss man einfach auch dazu sagen. Ich muss zum Thema Sleeven sagen, während mein KDM komplett gesleeved ist, weil ich habe mir damals eins gebraucht gekauft, was schon gesleeved war, was mega Luxus ist, weil ich damit Stunden an Zeit gespart habe, ja, habe ich es bei ATO tatsächlich so gemacht, dass ich jetzt nur die Karten gesleeved habe, die sehr, sehr oft gemischt werden und wo es auch wirklich einen Unterschied macht, ob du erkennst, vielleicht schon an einem Kratzer, welche Karte es ist. Also es gibt bei ATO so Karten, die du ziehst, um zu sehen, ob du überlebt hast oder nicht zum Beispiel, ja. Und die muss man sehr oft mischen, die zieht man und es sind nur 3-5 Karten und da würde man sofort an einem Kratzer schon erkennen, welche ist. Das will ich verhindern. Sonst muss ich offen sagen, habe ich es jetzt bei ATO, obwohl ich mir alle gekauft habe, alle Sleeves, habe ich dann beschlossen, weißt du was, ich sleeve gar nicht alle.
Na, ist auch in Ordnung, mag ich auch manchmal. Aber auch wenn du diese dicken Sleeves hast und diese Karten in der Hand oder beim Mischen, das fühlt sich halt einfach auch gut an.
Ja, wenn man qualitative Sleeves hat, auf jeden Fall. Und sie sind auch besser zu mischen dann, ne? Also man kann sie, gerade wenn man wie ich bin nicht so ein guter Mischer, aber wenn du so gesleevte Karten hast, dann kannst du sie so schön ineinander stopfen irgendwie und dann schieben die sich schon rein. Was vielleicht auch noch bei ATO nochmal ist, was man auch dazu sagen könnte, ist, die haben auch, es gibt auch eine offizielle App, mit der man sich auch quasi die Narration kaufen kann. Also sprich, alle Events, die man in den Büchern hat, werden einem vorgelesen. Und ich mache das. Ich finde, das ist nämlich richtig gut umgesetzt, auch gut produziert. Das sind gute SprecherInnen. Da ist auch ein bisschen Soundeffekt dabei. Also das ist richtig wie ein kleines Hörspiel. Und das war für mich eigentlich recht angenehm, weil ich habe mir das dann einfach immer angehört. Dann war ich ein bisschen konzentrierter, als wenn ich es hätte lesen müssen. Ich muss aber leider noch Kritik anbringen. Es gibt bei ATO so die Besonderheit, dass jedes Event oder die meisten Events haben auch bestimmte Keywords. Und je nachdem, welches Keyword man hat bei einem Event, kann man beim eigenen Charakter nochmal ein bisschen Entwicklung haben. Und aus irgendeinem Grund haben die bis heute in der App diese Keywords noch nicht dazu gepackt. Das heißt, man hat im Moment leider immer noch so das Doppelte, das man in der App hört. Und dann muss man aber trotzdem im Adventure Book nochmal nachgucken, welches Event ist das, dass man das Keyword rauszieht. Das nervt mich jedes Mal irgendwie.
Ja, kann ich verstehen, aber ich habe mir auch die Audio-Narration angehört und die ist schon ziemlich gut, ja. Der Audio-Narration könnte man sogar argumentieren, dass man es in der Gruppe spielt.
Stimmt, ja. Wobei, also ich finde es auch ein bisschen awkward, wenn man zu mehr irgendeinem Ding zuhören muss. Aber das ist einfach Geschmackssache. Eine Sache vielleicht, also wir können jetzt natürlich hier nicht zu sehr tief schon in die Mechaniken eingehen, aber ich finde eins, was man schon sagen müsste, was vielleicht noch wirklich auch mal so ein USP von ATO ist, oder zumindest ein Unterschied zu KDM ist, du hast ja vorhin gesagt, es gibt diese Karten, also diese AI-Cards, ne, die definieren, was der Gegner macht, was der Boss macht. Und bei KDM ist es ja auch so, dass wir quasi, wenn wir den Boss besiegen, wenn wir eine Wunde hinzufügen, nehmen wir random eine dieser Karten aus dem Deck, damit macht der Boss weniger, aber er macht vielleicht das Gleiche öfter. Und bei ATO haben die meiner Meinung nach einen richtig coolen Twist oder eine Evolution dieses Systems gemacht, nämlich wenn wir eine Wunde hinzufügen, dann nehmen wir nicht einfach nur eine Karte raus, sondern wir fügen eine Karte von einem höheren Tier wieder hinzu. Das heißt, wenn wir quasi eine Wunde auf Stufe 1 machen, dann kommt jetzt aber gleichzeitig nochmal eine Fähigkeit auf Stufe 2 für den Boss hinzu. Das heißt, der Boss macht, je mehr Wunden wir machen, desto stärker wird der Boss. Aber gleichzeitig werden wir auch stärker, je länger wir spielen, weil wir für jeden Angriff nochmal eine Ressource dazu bekommen, die uns auch Sachen freischaltet, wie einen extra Würfel beim Angriff und so weiter. Sodass wir normalerweise, wenn wir nicht total schlecht spielen und kein Pech haben, am Ende des Bossfights total overpowered sind, der Boss aber auch, und wir dann wirklich mit ewig vielen Würfeln und Neuwürfen und Zusatzeffekten und was weiß ich was aufeinander einschlagen, was ich finde, was nochmal was ist, was ich bei KDM so nicht habe und was ich richtig, richtig genial finde bei dem Spiel.
Ja, das stimmt schon. Bei Aeon Trespass Odyssey eskaliert der Kampf und dann kommt es wirklich oft vor, dass man so mit seinem letzten Titanen den letzten Hitpoint von dem Boss noch weghaut, indem man sich gerade in einen Gott verwandelt hat. Und das ist schon ein ziemlich geiles Gefühl. Und bei KDM, wie du schon sagst, ist es halt umgekehrt. Da geht man in voller Montur in den Kampf rein mit seiner Armor und allen Fähigkeiten. Und am Ende kämpft man dann mit einem verlorenen Fuß, ist blind und hofft dann vielleicht noch, dass man die letzte Wunde mit seinem verbliebenen Arm irgendwie ja schafft. Und das ist halt schon ein großer Unterschied, ja. Von der Dynamik. Also in KDM wird es halt irgendwo, kann auch sein, dass der Kampf dann am Ende irgendwo langatmig wird, weil sich das Monster recht schnell bewegt und ich komme den gar nicht mehr hinterher, weil ich schon so verwundet bin. Und eben bei Aeon Trespass Odyssey wird es immer krasser, wie du schon sagst. Und ja, das ist halt so eine Climax am Ende. Mhm. Entweder man gewinnt oder man verliert und das ist meistens nicht viel auseinander.
Also das glaube ich wirklich immer so ein Unterschied. KDM ist in dem Sinne ein deutlich bestrafenderes System, ne, wo du auch einfach viel leiden musst am Ende, ja, und auch über die Kampagnen weg, weil du hast irgendwann Charaktere, da fehlen, wie du gesagt hast, die Arme, die sind blind, die können eigentlich fast gar nichts mehr, ja. Und bei ATO ist es so, dass es gibt, lass mal kurz überlegen, zumindest wüsste ich jetzt nicht, dass es wirklich so große permanente Wunden gibt. Vieles wird zurückgesetzt, du kannst so ein, zwei Einschränkungen haben, aber im Prinzip wirst du eigentlich immer nur noch stärker.
Ja, und ich habe es ja in meinem Review schon gesagt, KDM ist ja komplett schwarz. Mhm. Das fängt bei der Box an und Aeon Trespass Odyssey ist komplett weiß. Und ich habe das immer so gesehen, dass KDM mehr so die Hoffnungslosigkeit ist und bei Aeon Trespass Odyssey hast du mehr die Hoffnung. Ich finde, das trifft's ganz gut in der ganzen Mechanik und wie das Spiel daherkommt.
Ja, das stimmt, ja.
Du hast einfach du hast dann irgendwie einen schöneren Vibe bei Aeon Trespass Odyssey, wenn du spielst.
Auf jeden Fall einen positiveren Vibe, ja. Ich finde, also.
Positiveren Vibe, ja.
Für mich ist, wie gesagt, der Vibe bei KDM auch schön in dem Sinne, ja, aber es ist natürlich.
Ja, mir taugt es eh, mir taugt es eh, aber so von der Grundthematik.
Ja, das stimmt, ja. Das war ATO, das zweite Spiel, und jetzt gibt's noch ein drittes, da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, oder ich kann eigentlich gar nicht so sagen, weil ich es nicht gespielt habe, aber das hat jetzt auch die letzten Jahre von sich hören gemacht, und da kannst du doch mal ein bisschen was zu erzählen, ne?
Primal The Awakening, auch ein Boss Battler, ganz anders, Story ist nämlich scheiße und man würfelt nicht, sondern man hat Handkarten, die man eben in der besten Combo spielt, um das Monster niederzuschlagen. Auch noch ein unique selling point, wir haben nicht ein großes Brett, wo man sich bewegt, sondern es ist eigentlich nur so ein Sektorenbrett. Das heißt, das Monster ist in der Mitte und dann gibt es rundherum insgesamt 4 Sektoren. Das heißt, man kann vorne, hinten oder eben seitlich stehen vom Monster. Und das Monster hat eigentlich keinen eigenen Zug, wo es Fähigkeiten einsetzt, sondern reagiert nur auf unsere Aktionen als Spieler. Das ist auch ganz cool. Es liegen nämlich immer Karten aus und auf diesen Karten sind Symbole draufgedruckt und genauso auf meinen Handkarten. Und wenn sich eben diese Symbole matchen, also wenn ich die Karte spiele, dann reagiert das Monster. Dadurch muss ich natürlich immer abwägen, möchte ich jetzt diese starke Karte spielen, dann reagiert aber das Monster oder tue ich es eher nicht. Und das Coolste bei Primal ist eigentlich, dass diese Kartenmechanik extrem cool ist. Also sie macht so viel Spaß. Die Helden spielen sich alle unterschiedlich Und es macht einfach süchtig, dass du diese Decks arrangierst. Da kannst du auch Karten austauschen und kombinierst mit Gear-Karten. Und ja, das ist einfach ein lustiger Boss-Battler und ideal, wenn du sagst, dieses komische Würfeln interessiert mich nicht, weil das ist eh nur Glück, dann holst du dir Primal, weil da hast du wirklich die Handkarten und kannst ziemlich viel beeinflussen, was du tust. Und es ist auch viel schneller, auf den Tisch zu bringen, viel schneller zu spielen, hat aber trotzdem einen ziemlich coolen Boss-Battler-Vibe, wenn du nicht auf Story stehst.
Weil ich habe mich nämlich immer gefragt mit diesen vier Sektoren, okay, wo soll da eigentlich die Spannung drin stecken? Das heißt, da kommt es eher über die Kombos aus den Karten dann so ein bisschen, ne, sagst du?
Ja, ich muss sagen, dieses Sektorending war ja am Anfang wirklich irgendwie komisch, weil man es anders gewöhnt ist, aber eigentlich reicht es aus. Mhm. Also die Helden haben genauso Fähigkeiten, du kannst über den Boss drüber springen, Salto machen, kannst dich bewegen, dann gibt es natürlich diese Terrain-Effekte, die dich dann auch wieder einschränken in Bewegung oder im Kartenspiel. Und da ist eigentlich alles drin, was man sich so von Movement erwartet, nur halt reduziert auf die Sektoren.
Und ich habe gesehen, das sind auch schon relativ große Kisten, ne? Das sind die Boss-Minis sind trotz allem sehr groß, ne?
Das Problem ist einfach, das Spiel wäre auch sehr gut ohne Minis ausgekommen, meiner Meinung nach. Aber das war, glaube ich, so ein Selling Point, weil es sich einfach besser verkauft, wenn große Drachen dabei sind. Aber eigentlich sind ja hier 80% der Box nur Miniaturen. Und das ist eigentlich etwas schade, weil grundsätzlich hätte man einen großen Drachen nehmen können als Proxy, weil sich das Monster eh nicht bewegt. Das dreht sich nur in der Mitte. Und das hätte eigentlich auch genügt. Und dann hätte man viel platzsparender das Ganze unterbringen können. Aber ja, ist leider nicht passiert.
Ach, da würde ich vielleicht doch nochmal ein anderes placken, weil ich jetzt, wie gesagt, zu dem gar nicht so viel sagen kann. Aber wo du jetzt gerade nur Karten sagst, ist natürlich auch, könnte man, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe Bock auf so eine Art Spiel, aber ich will nicht so viel Geld ausgeben, ich habe nicht so viel Platz und ich will vielleicht nur was mit Karten machen, dann gibt es bei mir noch zwei Spiele, die ich immer empfehlen würde. Das eine ist Aeon's End, wo man nur mit Karten gegen einen Boss spielt. Ja, man hat aber vieles, was wir besprochen haben, Gear und so weiter nicht. Und ein anderes, was ich auch mal super vieles finde, ist Sentinels of the Multiverse, wo man auch nur mit Karten gegen Bosse spielt. Ja, das ist nicht ganz das Gleiche, wo wir gerade von gesprochen haben, aber jetzt habe ich gedacht, komm, werfe ich dich mal noch kurz in den Raum, wo du gerade von Karten sprichst.
Aeon's End habe ich sogar schon mal gespielt, aber auch nur online im Tabletop Simulator. Ist schon ganz lustig, aber mir fehlt trotzdem irgendwas. Also bei Primal hast du ja dann, wie gesagt, noch diese Progression von deinem Gear. Und ich finde, du kannst dich da doch nochmal mehr customizen als bei so einem Aeon's End. Das ist halt so ein One-Off-Spiel, oder? Da spielst du einmal gegen den Boss und dann bist du fertig.
Dafür hast du halt viel, viel mehr Bosse. Genau. Und ja, du kannst neue Zaubersprüche dazu nehmen. Aber du hast jetzt, wo du sagst, eigentlich genau dieses Gear Evolution und so weiter oder dass man vielleicht einen Boss weiter erkunden kann, das fehlt da natürlich, ne? Ja, und ich finde schon auch, man muss sagen, es ist natürlich irgendwie zum Teil dann auch einfach nur so ein bisschen Spaß zum Rum, aber ich finde einfach mit Minis, es macht was mit einem, finde ich, auf dem Tisch, wenn diese Minis da rumstehen und man die Minis positioniert und so weiter. Das ist einfach was anderes. Ja,
ja, es kommt halt auch darauf an, ob man Minis anmalt. Also ich habe vor kurzem jetzt angefangen, dass ich meine Miniaturen bemale mit so Speedpaints. Geht eigentlich relativ leicht. Und wenn man das macht, wenn einem das Freude macht, dann bekommt man von so einem Spiel natürlich noch mehr raus, als wie nur dieses Spielen. Aber das ist natürlich nochmal nerdiger und braucht nochmal mehr Zeit.
Ich tue mir immer schwer, den Leuten zu sagen, wie sie ihr Spiel spielen sollten, ja. Aber, und ich, für mich ist halt Mini-Painting, auch wenn ich nicht wirklich gut bin, auf jeden Fall ein großer Teil des Hobbys, ja. Und ich finde einfach, also erstens der Spielspaß, mit oder ohne, ist ein ganz anderer, ja. Ich finde zum Beispiel gerade, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich finde gerade bei KDM kannst du vieles von dem, was die Mini ausmacht in der Skulptur, siehst du gar nicht, wenn die nicht Farben drauf haben. Dann gehen viele Details unter. Also das heißt, man hat vieles davon auch nicht. Selbst wenn man sie nur zweifarbig macht oder so einfach nur mit Shades, also so ein bisschen Schattierung drauf, ja, ist es schon ein Riesenunterschied. Und das andere ist, für mich als jemand, der halt leider nicht oft genug Zeit hat oder sich nicht die Zeit nimmt, sollte man eher sagen, wirklich die Spiele auch zu spielen, ist halt das Mini-Painting auch nochmal was. Ich krieg so viel, also zum Beispiel ATO, habe ich ja gesagt, ich habe jetzt nur Cycle 1 gespielt, aber ich habe schon so viel Zeit mit ATO verbracht, weil ich die ganzen Minis angemalt habe. Und durch das Mini-Anmalen gucke ich mir dann doch so ein bisschen noch die Lore von den Figuren an, gucke mir das Artwork an und so weiter. Also man hat irgendwie sowas, womit man sich die ganze Zeit mit dem Spiel beschäftigt auf einer anderen Ebene, ja. Aber natürlich, wenn man sagt, das ist mir eigentlich wurscht, ich will nur das Spiel spielen, dann bringt einem das natürlich nichts. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, okay, das klingt ja alles ganz spannend. Ich habe noch ein bisschen Weihnachtsgeld rumliegen. Ich habe noch Urlaub. Ich steige mal ein. Welches von denen würdest du denn jetzt sagen, macht Sinn, jemand, der jetzt neugierig ist, womit soll jemand anfangen? Oder was ist das Richtige zum, in Anführungszeichen, Einstieg?
Also ich sag's, ja, ist eh logisch, KTM kaufen. Einfach kaufen, gar nicht viel überlegen. Einfach kaufen das Ding und Freude haben, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen.
Also wenn jetzt wirklich hier jemand dabei ist, der sich denkt, das hört sich richtig krass an und interessant und ich möchte es einfach ausprobieren, dann würde ich mir KTM holen. Also schon alleine, wie ich diese Box bekommen habe, KTM, ich habe sie ausgepackt am Bett und ich habe mir gedacht, boah, Alter, diese Qualität ist so geil, ich möchte das gar nicht spielen und habe es erstmal wieder alles eingepackt, weil ich Angst davor hatte, dass ich das Zeug hier auseinandernehme. Also da ist einfach schon dieses Auspacken und das Anschauen von dem Artwork und die Qualität, also das gehört auch noch dazu. Also das KDM ist ja schon, ist fast nicht mehr nur Brettspiel, sondern da ist schon ein bisschen Kunst auch dabei.
Nicht nur ein bisschen. Ich muss, jetzt wo du gerade gesagt hast, du packst am Bett aus, habe ich gedacht, okay, jetzt biegen wir gerade ganz schnell, ganz falsch ab, aber
Nee, ich habe Platz gebraucht. Ich hätte es entweder am Boden machen können oder am Bett. Naja, kann ich doch nicht auf dem Boden stehen.
Also es ist auch mehr als nur ein bisschen Kunst, würde ich sagen. Also ich finde schon, man kann wirklich sagen, das ist echt ein Kunstprojekt. Ob jetzt einem die Kunst dann persönlich zusagt oder nicht, ist nochmal was anderes, ja. Und deswegen finde ich es auch einfach fair, dass es schon ein bisschen hochpreisiger ist, weil ich meine, wir wollen ja auch alle immer, dass die KünstlerInnen vernünftig bezahlt werden. Ja. Und das geht halt nur, wenn die Leute halt auch was verdienen mit dem Zeugs. So.
Ja, und was willst jetzt du empfehlen?
Ich würde mich wahrscheinlich wirklich der Empfehlung anschließen. Der einzige Grund, warum ich so ein bisschen zögere, ist, ich habe jetzt auch gerade nebenher nochmal geguckt, im Moment ist natürlich das gerade wieder out of stock. Ja. Das heißt, bei KDM, wie gesagt, entweder halt einfach gebraucht kaufen und jetzt nicht auf irgendwelche Leute reinfallen, die einem da das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Ja, in der Regel kriegt man das für die $400 plus minus gebraucht auch. Der andere Tipp ist natürlich, wenn man jetzt Zeit hat, sollte man immer bis zum Oktober warten oder bis zu Halloween, weil da normalerweise Angebote kommen bei KDM und auch die Spiele gestockt werden.
Black Friday ist der beste Tag, wenn man einsteigen will in KDM, ja.
Naja, aber ich würde wahrscheinlich wirklich auch sagen, KDM sollte der Einstieg sein, weil ich finde, obwohl wir jetzt, glaube ich, beide auch ATO sehr, sehr gerne mögen, ich finde es auch ein richtig super Spiel, aber ich finde, KDM ist an sich nochmal so ein eigenes Ding und so eine Experience, die halt weggeht von allem, was man eigentlich so kennt irgendwie, ne? Die das nochmal eins weiter treibt als ATO. Weil ATO ist irgendwie, finde ich, noch mehr an den normalen Spielen dran, in gewisser Weise. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Und KDM ist wirklich einfach so out there und so ein weirdes Ding, das muss man einfach mal gesehen haben.
Ja, und ich finde, eigentlich ist KDM ja auch gar nicht, also das ist einsteigerfreundlich. Weil, wie du sagst, am Anfang hat man noch nicht so viel Fähigkeiten. Ich finde, das Regelbuch ist super geschrieben. Mhm. Du fängst mit diesem Prolog an. Also eigentlich kann man da ziemlich gut einsteigen damit.
Genau, das sollte man auch nochmal sagen. Ich habe ja gesagt, bei ATO gibt es ein Learn-to-Play, aber bei KDM ist wirklich dieser Prolog und auch so ein Learn-to-Play drin. Und das ist auch mit den Karten, also das ist eigentlich wirklich idiotensicher. Ja? Das nimmt einen Schritt für Schritt durch, wie in einem Videogame-Tutorial. Und danach weiß man eigentlich, wie man das Spiel spielen muss. Ja, dann natürlich dann reinzukommen in die ganzen Details, das ist schwieriger, aber um loszulegen. Der einzige Nachteil ist, man muss sich halt die Minis zusammenbauen, aber ich glaube, das kriegt man auch hin. Ja, sehr schön. Dann haben wir jetzt, glaube ich, mal wieder ein bisschen eine kleine Kaufsempfehlung an die Leute da draußen gegeben. Vielleicht zum Abschluss, was ist so jetzt das nächste Highlight in dem Bereich, auf das du dich freust oder was steht bei dir gerade auf dem Tisch, wo du total heiß drauf bist?
Oh, ich habe gerade vorher eigentlich Kingdoms Verloren beendet. Mhm. Also das ist eigentlich der Nachfolger von Aeon Trespass Odyssey von dem Studio Into the Unknown. Habe ich gerade beendet, ist auch ein Boss-Battler und ja, war eigentlich ziemlich nice. Ich habe den Review jetzt noch nicht fertig, weil es sind halt dann doch im Laufe des Spiels ein paar Sachen aufgefallen, die vielleicht nicht ganz so rund sind. Und ja, so ein paar negative Sachen waren schon dabei. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo es hingeht. Wie gesagt, jetzt bin ich gerade mit dem fertig. Was als nächstes ansteht, schwierig. Wahrscheinlich wieder eine neue KDM-Kampagne.
Ja, bei mir steht auch Kingdom Fallen gerade sprichwörtlich auf dem Tisch, aber schon seit ein paar Wochen, weil ich im Moment einfach keine Zeit habe. Ich bin aber auch zu faul, es abzubauen. Muss jetzt mal bald abstauben, glaube ich.
Wie weit bist du gekommen schon?
Ich bin noch nicht wirklich weit. Ich habe tatsächlich zwei Queste gespielt bis jetzt erst, ja. Und wollte mir dann einfach mal jetzt ein Wochenende oder so ein paar Tage nehmen, wo ich wirklich mal so eine komplette Storyline durchspiele. Ja.
Ja, und ein Highlight ist natürlich schon, bei KDM kommt ja diese Campaigns of Death und auf die freue ich mich halt auch extrem, weil die wird dann diese ganz die alten Monster nochmal updaten, dass die auf das 2.0, also einfach nochmal besser designt sind und da kommen, glaube ich, 5 neue Kampagnen für KDM. Also das wird eigentlich, glaube ich, mein nächstes Highlight. Dann kommt natürlich Aeon Trespass Odyssey, Sons of Heracles und Enormity habe ich auch noch gekauft.
Ja, genau, das kommt bei mir.
Also ja, es kommen noch ein paar Boss-Battler.
Ja,
die Frage ist, wo die Zeit ist.
Ja, ist sehr schön. Marcel, dann danke ich dir für die Zeit und für die Insights. Wünsche dir viel Spaß mit den Spielen auf dem Tisch. Wer jetzt da draußen, wie gesagt, Lust hat, kann nicht nur den Shopping-Cart aufmachen, sondern soll auf jeden Fall nochmal YouTube aufmachen und nach Brettspielmeter suchen und anschauen. Da gibt's nochmal viel mehr Infos zu dem, was wir gerade besprochen haben, im Detail. Und dann würde ich sagen an alle da draußen, habt eine schöne Zeit und bis bald. Ciao.
Hey, danke. Ciao.